In diesem Jahr stehen sich Mars und Erde besonders nah. Und als ich das heute so gelesen habe, dachte ich, klingt erstmal nach so einer Standard-Horoskop-Einleitung. Aber es kam anders. Diese Tatsache schafft in Wahrheit sehr gute Bedingungen für Missionen zum Mars. Denn diese Planetenkonstellation verkürzt die Flugzeit zum Mars ziemlich auf gerade mal 7 bis 10 Monate. Es verwundert also nicht, dass für dieses Jahr gleich mehrere Mars-Missionen geplant wurden. Mehr über die Bedeutung und die Möglichkeiten des roten Planeten erfahren wir jetzt von einer Frau, die wirklich weiß, worum es geht in Sachen Mars. Herzlich willkommen, Frau Dr. Daniela Tirsch, Planetengeologin am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herzlich willkommen.
Ja.
Hallo Daniela.
Hallo.
Herzlich willkommen. So, wie hat es denn für dich ursprünglich überhaupt mal angefangen mit dieser Faszination für die Planeten?
Das war ehrlich gesagt Zufall. Ich hatte Fernerkundung an der Uni Jena studiert, habe meine Doktorarbeit in Potsdam am Geoforschungszentrum geschrieben. Da ging es um terrestrische Fernerkundung des Rheinsberger Seengebietes zum Beispiel. Und als ich damit fertig war, habe ich eine Doktorandenstelle gesucht und am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt war eine ausgeschrieben, die wie auf mich zugeschnitten war. Da ging es um Spektroskopie, ist eine besondere Satellitendatenauswertungsmethodik. Da habe ich mich beworben und schwupps habe ich dann Mars gemacht.
Gab es so eine Initialzündung in deiner Kindheit? Sind die Eltern mit dir irgendwo hingerannt, wo du das erste Mal so eine Planetenkonstellation gesehen hast und gedacht hast, oh, das ist es?
Naja, also ich komme ja aus Jena und da stand natürlich ein Planetarium, in das ich als Kind gern gegangen bin. Und das hat mich natürlich sofort fasziniert, das stimmt schon, ja.
So, jetzt wird nicht jeden Tag zum Mars geflogen. Womit beschäftigst du dich an einem normalen Arbeitstag, wenn ihr nicht gerade wirklich an einer Mission arbeitet? Was tust du? Ist es Büroarbeit? Ist es so eine Art Laborsituation? Wie sieht das aus?
Also wir sitzen hauptsächlich im Büro am Rechner und arbeiten mit den Satellitendaten, die wir vom Mars zurückgesendet bekommen. Das sind Bilddaten oder andere kompliziertere Daten und wir werten die aus und eine Besonderheit dabei ist, dass wir eine Kamera um Mars fliegen haben als DLR, die heißt HRSC, High Resolution Stereo Camera, und die operieren wir quasi auch. Also ich mache die Aufnahmeplanung für diese Kamera, ich sage wann, die, wo, welches Bild mit welcher Belichtungszeit machen soll und dann...
Das heißt, du drückst hier unten einen Knopf? Und da oben macht's Klick und der Auslöser macht ein Foto.
Das ist ein bisschen komplizierter. Ich plane das 3 Monate im Voraus.
Ah, okay. Ja.
Und dann wird das mit der ESA iteriert und mit den anderen Instrumenten auf dem Satelliten, wer da wann welche Datenrate bekommen kann. Und ja, die Daten werten wir vor allem im Speziellen aus.
Gut. Für uns Nicht-Planetengeologen wird das Jahr 2020 vermutlich eher in Sachen Corona behaftet sein, historisch gesehen. Für euch ist es auch ein absolutes Marsjahr. Überwiegt das? Ist das jetzt so ein besonderes Marsjahr oder ist das jetzt alle 2 Jahre so?
Es ist vielleicht nicht alle 2, aber naja, das kommt schon hin. Vor 2 Jahren ist ja InSight gestartet, davor gab es glaube ich auch eine Mission. Das ist schon relativ häufig und es wird uns ja in 2 Jahren jetzt wieder blühen, weil unsere Mission ExoMars, an der ich direkt beteiligt bin, leider verschoben werden musste um 2 Jahre. Ja, es liegen auch mal ein paar Jahre dazwischen. Unsere Mission damals ist 2003 gestartet. Wir sind jetzt schon Mars Express seit 16 Jahren im Orbit. Es wird aber nicht langweilig, sage ich mal so.
Nee, du machst auch nicht den Eindruck, sondern bist so top motiviert und im Thema. Was würdest du sagen nach all den Jahren, was fasziniert Menschen allgemein so an diesem Planeten, wo der Laie doch irgendwie sagt, Wüstenplanet, krasse Stürme und so. Was will man denn da? Warum ist der Mars so interessant für uns?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Mars ist ja eigentlich kalt, trocken, ist eine polare Wüste mit minus 60 Grad Durchschnittstemperatur. Was will man denn da schon? Also wohnen möchte ich da auf jeden Fall nicht.
Aber kann ich die Frage schon mal streichen. Okay, Mars-Mission für Frau Tirsch,
aber
off.
Ja, für uns Planetengeologen ist es halt wahnsinnig spannend, weil der Mars geologisch der Erde wahnsinnig ähnlich ist. Man kann also vergleichende Planetologie mit ihm betreiben. Dort gibt es Prozesse wie zum Beispiel Vulkanismus oder Tektonik oder die Verlagerung von bestimmten Stoffen vom Wind, die der Erde sehr ähnlich sind. Und man kann da quasi Rückschlüsse vom Mars auf die Erde wieder zurückziehen.
Okay, das leuchtet soweit ein. Ich habe heute ja gelesen, 4 Missionen waren geplant. Eure musste ja leider verschoben werden. Okay, teilweise sind die auch schon unterwegs. Da habe ich so als ökonomisch denkende Hausfrau gedacht, warum müssen das jetzt 4 sein? Könnten die sich nicht zusammenpacken und ein 4-mal so großes Ding machen? Warum ist das nötig? Sind das wirklich so, wie soll man sagen, wissenschaftliche Gründe? Sind die alle in ganz unterschiedlichen Missionen unterwegs oder ist das wirklich mehr so ein politisches Profiling?
Also diese 3 verschiedenen Missionen, das liegt dann eher an der Politik und an den Ländern, die sie betreiben, die sind ja auch unterschiedlicher, könnten sie ja nicht sein. Also die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja noch nie eine Mission zum Mars geschickt. Die wollen jetzt quasi von so einem Ölscheichtum zu einer Technologienation aufsteigen. Das ist für die ganz wichtig. Und sie wollen zeigen, dass sie es können. Und die Chinesen arbeiten ja auch sehr viel für sich. Und die Amerikaner und die Europäer, die arbeiten aber schon seit ewig, also eigentlich schon immer. Und auch die Russen. Auch, wir arbeiten ja auch mit den Russen zusammen.
Genau.
Da ist es dann mehr kombinierter, sag ich mal.
Okay, gut. Hätten wir schon mal so die Basisfakten abgeklappert und gehen gleich noch ein bisschen mehr ins Detail mit Dr. Daniela Tisch, Planetengeologin und total im Thema, nach ein wenig Musik. Bis gleich. So, zurück zu meinem Gast, Frau Dr. Daniela Tisch sitzt bei mir, Planetengeologin, sitzt übrigens, Ihnen wird es aufgefallen sein, inzwischen etwas näher an mir als vorher, das hat soundtechnische Gründe, obwohl wir uns ja auch noch offensichtlich nicht so ganz unsympathisch sind. Wir haben ja schon eine Menge erfahren über die aktuell bereits laufenden Missionen, beziehungsweise die von der ESA, die so ein bisschen verschoben werden musste. Daniela, du hast in einem Interview gesagt, von den laufenden 3 Missionen, wir haben es vorhin schon erwähnt, Vereinigte Arabische Emirate, China und NASA, du findest die NASA-Mission am spannendsten. Ist das allgemein gesehen oder für deine Arbeit?
Sowohl als auch. Also das Besondere an der NASA-Mission ist, dass sie jetzt anfangen wird, direkt nach Spuren von Leben zu suchen, was wir später mit unserem ExoMars-Rover auch machen werden, was natürlich eine ganz spannende Frage für, ich denke mal, die gesamte Menschheit ist. Und die landen auch in einem ganz interessanten Krater auf dem Mars. Da ist ein Flussdelta und da gab es mal einen See und das sind ganz interessante Sedimente, die wahrscheinlich, wenn überhaupt, Biosignaturen konserviert hätten haben können. Also das ist super spannend. Und was ich aber ganz besonders wichtig an der Mission finde, ist, dass die den ersten Schritt macht in die Richtung, dass wir endlich mal als Menschheit Proben vom Mars wieder auf die Erde bringen werden. Das dauert zwar noch ganz, ganz lange, aber das ist Schritt 1. Da sind 43 so eine kleine, wie so ein Reagenzglas große Sample-Container drin. Mhm. Und wir sammeln an bestimmten Stellen Proben ein, legen die beiseite und später wird es einen ESA-Rover geben, der sammelt die ein, bringt sie zu einer Rakete, die wird zur Erde fliegen und dann irgendwann vielleicht 2031 in der Wüste von Utah landen und dann können wir die endlich analysieren. Also ich werde sie wahrscheinlich nicht in den Händen halten, aber...
Du musst ein Mensch mit irre viel Geduld sein.
Ja, Planetenforschung ist, das geht über Jahrzehnte. Also manche Missionen, schauen Sie mal, wir fliegen gerade zum Jupiter oder werden bald zum Jupiter fliegen. Ja. Das dauert 10 Jahre. Wir fliegen 22 los und 32 kommen wir an. Und die meisten meiner Kollegen, die da jetzt dran arbeiten, die sind dann schon in Rente. Und ich bin dann noch da und hoffentlich noch ein paar neue Kollegen.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. So, wenn man vielleicht was Gutes daran finden will, dass ihr eure ExoMars-Missionen verschieben musstet, dann könnte das doch vielleicht sein, dass ihr dann auf den Erkenntnissen der schon laufenden NASA-Missionen aufbauen könnt? Oder geht das nicht, weil die Vorläufe viel zu lang sind?
Nee, das können wir auf jeden Fall. Also wir können aus deren Fehlern lernen, wir können schauen, welche Methodiken die da anwenden und wir bauen natürlich auf den wissenschaftlichen Ergebnissen auf. Also wenn da ein Gestein sich als besonders interessant herausgestellt hat, was wir auch bei uns in der Gegend finden werden, wir landen an einer völlig anderen Stelle, aber auch in einem Gebiet, wo es mal sehr viel Wasser gab natürlich, dann können wir dann darauf auf jeden Fall aufbauen, ja.
Und wo die ESA-Sonde landet, das entscheidest du, ne?
Ich habe diesmal nicht dran teilgenommen, aber es gibt ganz lange, 4 Jahre geht es da, Workshops hin oder her, da werden ganz viele Stellen vorgeschlagen. Wir haben auch eine vorgeschlagen und dann wird sich dann in einem Gremium darüber beraten, welche da die sicherste und die geologisch interessanteste ist und die meisten Parameter erfüllt. Also und die Landestelle heißt Oxia Planum. Das ist in der Nähe von einem großen Flusstal und in der Nähe vom Pathfinder Rover übrigens, der in den 70er Jahren auf dem Mars gelandet ist. Also in der Nähe, relativ gesehen.
Es klingt jetzt so easy. Wir sagen die ganze Zeit so, ja, wir fliegen da mal eben zum Mars und dann wird da ein bisschen was eingesammelt und dann kommt das irgendwann wieder zurück. Bislang waren nur 40% der Flüge zum Mars erfolgreich. Was ist denn überhaupt das Risiko oder die Schwierigkeit an so einer Mission zum Mars?
Ach ja, wenn man jetzt mal überlegt, woran die meisten Missionen gescheitert sind. Ich habe da keine Statistik. Es ist jetzt die 50. Mission, die gestartet ist tatsächlich, Mars 2020. Viele sind beim Start, hatten sie Probleme. Eine ist am Mars vorbeigefahren, geflogen. Dann einige sind aufgestellt. Wir kennen das noch von der Entry, Descent and Landing-Sache, die in Schiaparelli vor 2 Jahren von ExoMars Trace Gas Orbiter. Das war so ein Lander, der sollte landen üben. Das hat leider nicht geklappt. Und ein großes Problem stellt natürlich die sehr dünne Marsatmosphäre her. Also die bremst halt nicht wirklich gut ab. Und es ist ganz, ganz schwer, da den richtigen Winkel zu treffen, die richtigen Fallschirme einzusetzen. Und die meisten Missionen landen da ja mit so einem Art Airbag, wo dann der Rover abgeworfen wird und dann entpackt er sich so ein bisschen. Und die Amerikaner machen es ganz, ganz, ganz toll. Das hat bei Curiosity schon gut geklappt. Das war die letzte Mission, die 2012 in einem anderen Krater, wo auch mal ein See war, gelandet ist. Und die haben da so ein Skycrane. Das ist wirklich wahnsinnig. Das nennt man 7 Minuten des Terrors, dieses Landemanöver, weil man da so lange nicht weiß, ob es geklappt hat oder nicht, wegen dieser Kommunikationsverzögerung zwischen Erde und Mars. Und die setzen den Also die lassen den erst mit dem Fallschirm da durch bis kurz über die Marsoberfläche fliegen und dann wird da dieser Skycrane rausgehalten, denn da kommen dann so Raketen, die müssen den Rückstoß bringen, dann wird der so ganz tief abgesetzt und dann wird der Rover an Seilen abgelenkt. 3 dünnen Drahtseilen, eins ist ein Datenkabel und der Rest muss den Rover halten, wird auf der Punkt genau auf dem Mars abgesetzt und dann müssen diese Seile gekappt werden und dann muss diese Rakete, also dieser Skycrane, muss wirklich gut wegfliegen, dass er nicht auf dem Mars landet und der schellt dann irgendwo anders auf und dann steht das Ding da wirklich wahnsinnig genau abgesetzt auf dem Mars. Das ist Wahnsinn, das werden sie jetzt wieder so machen.
Ich würde mir so wünschen, dass du es kommentierst, wenn wir die Bilder dazu im Fernsehen haben. Das wäre ein völlig neues Erlebnis, da wäre so viel Gefühl dabei. Ich habe mich im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch erinnert an eine Geschichte, die ich gelesen habe. Ich glaube, es war ein Buch von meinem früheren Kollegen Manuel Möglich, der ja auch mal eine Zeit lang bei Radio 1 diese Sendestrecke betreut hat. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch von Ihnen. Der hat in dem Buch, glaube ich, unter anderem einen jungen Mann in Deutschland getroffen, der sich jetzt schon angemeldet hat, um bei der ersten Marsbesiedlung dabei zu sein und der auch erzählt hat, wie er das seiner Familie verkauft hat, dass ihm das so ernst ist und was er sich so vorstellt, weil er weiß, wenn er das wirklich macht, wird er vermutlich nie zurückkommen und ob er lebend da ankommt, so. Davon handelt diese Episode in diesem Buch, wahre Geschichte. Jetzt mal die Fachfrau gefragt, wie realistisch ist das, dass die Menschen, die hier sitzen, aktuell erwachsen sind, irgendwie erleben, dass der Mars besiedelt wird? Von egal wie wenigen, in welcher Form, aber ist das realistisch oder ist das totale Utopie?
Also Besiedelung klingt so, als würden da ganz viele Menschen leben werden. Also
mit einer Shopping-Mall und so,
ja. Es wird höchstwahrscheinlich schon eine Forschungsstation geben. Darauf bauen wir ja jetzt auf. Also eine bemannte Mars-Mission ist schon absolutes Ziel. Allerdings vielleicht frühestens in den 2050er Jahren. Das wird hoffentlich der eine oder andere noch miterleben, aber die Leute, die das machen werden, die sind heute wahrscheinlich noch sehr, sehr jung. Und das Traurige an der Sache ist tatsächlich, also es wird wahrscheinlich ein One-Way-Ticket sein. Also man braucht schon allein mindestens 6 Monate, jetzt sind 7 Monate zum Mars. Denn wenn man dann auf dem Mars ist, dann fliegen ja Erde und Mars wieder voneinander entfernt weg. Und das dauert wieder 2 Jahre, wenn man dann schon auf dem Mars ist, nur noch 1,5 Jahre, bis diese Konstellation wieder vorhanden ist, dass man wieder zurückfliegen kann. Also mindestens 2,5 Jahre, die man da unterwegs ist. Und da ist man die ganze Zeit dieser furchtbaren Strahlung ausgesetzt. Also nicht nur auf dem Flug dahin, sondern auch auf dem Mars. Der Mars hat kein Magnetfeld mehr. Die UV-Strahlung und die kosmische Strahlung, die dringt umgehend bis zur Oberfläche durch. Man muss sich da die ganze Zeit, ich weiß nicht, in einen Bleimantel stecken. Und die Technologie haben wir heute auch noch nicht. Also dass man da mit einem sehr erhöhten Krebsrisiko, wenn überhaupt, wieder zurückkommt, ist natürlich sehr hoch.
Diese ganze Strahlungsgeschichte, ja, das ist ja sowieso überhaupt nicht ohne. Und ich finde, das wird auch ziemlich wenig thematisiert. Aber gut, ich kann jetzt wieder zurück an den Anfang unseres Gesprächs besser verstehen, warum du gesagt hast, Mars interessiert mich, die Arbeit daran auf der Erde super, bei der Besiedlung dabei sein. Nein, interessiert mich persönlich nicht so. Jetzt können wir das ein bisschen besser nachvollziehen. So, wir springen kurz im Thema und ich muss mal so ein kleines Dankeschön loswerden. Ursprünglich hatten wir nämlich anlässlich der langen Nacht der Astronomie einen anderen Gast eingeladen, der ganz kurzfristig krank geworden ist, den Ulrich Köhler nämlich, der auch Teil der Langen Nacht der Astronomie ist. Und Daniela hat gesagt, kein Problem, ich springe ein. Ich erzähle sehr gerne was über mein Fachgebiet und die ganze Mars-Thematik. Das hast du auch formidabel gemacht. Nichtsdestotrotz müssen wir aber ganz kurz zum Ende noch die Lange nach der Astronomie thematisieren. Zu diesem Termin versammeln sich, Sie wissen es vielleicht, in regelmäßiger Schönheit 2000 Menschen im Park am Gleisdreieck. Und das findet, man kann es schon ahnen, in diesem Jahr statt, aber eher digital. So, was kannst du uns wahrscheinlich mit lieben Grüßen von deinem Kollegen Ulrich Köhler berichten, was da zu erwarten ist?
Ja, das stimmt. Also das wird alles digital stattfinden, aber tatsächlich doch auch von dem Hauptinitiator, dem Planetarium am Prenzlauer Berg, vorbereitet werden und durchgeführt werden. Also die haben im Planetarium eine Veranstaltung laufen, die werfen die Sterne an die Decke und erklären Konstellationen und alles. Und man kann sich das im Livestream alles anschauen. Also das wird über YouTube und auch über den Facebook-Kanal übertragen. Es wird Diskussionsrunden mit verschiedenen Experten geben. Es gibt einen Vortrag über Exoplaneten von einer lieben Kollegin von mir vom DLR, Ruth Zweiler. Die erzählt ganz spannende Geschichten, mit denen kann man dann auch chatten. Und es gibt Experimente, aber alles online. Also das ist dieses Jahr halt alles ein bisschen anders. Und die Bruno H. Bürgel Sternwarte macht auch mit und die Archenholz Sternwarte macht auch ein bisschen Programm.
Wundervoll. Und da würden Sie alles Wissenswerte finden auf der Webseite planetarium.berlin. Liebe Daniela, es hat mir total viel Freude gemacht. Wenn jetzt diese ExoMars-Mission verschoben ist und in 2 Jahren so startet, würde ich mich enorm freuen, wenn wir uns im Zwischenschritt bis dahin vielleicht nochmal wiedersehen und du berichtest, was du ansonsten so Spannendes erlebst in deinem wirklich spektakulären Beruf der Planetengeologin. Ich danke dir sehr für deinen Besuch. Grüß mir den Kollegen Herrn Köhler mit guten Besserungswünschen und lieben Dank, Frau Dr. Daniela Tirsch.
Vielen Dank.